Nicht nur der Wochenspruch, sondern auch der Predigttext ist heute dem Römerbrief entnommen. Das sind die Verse, die da vorangehen. Und ganz kurz nur zu Rom, zu der Gemeinde, in der Paulus diesen Brief geschrieben hat. Wir wissen nicht viel zur Entstehung dieses Briefes, was dazu beigetragen hat. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er schon 49 nach Christus geschrieben wurde, zu einer Gemeinde in Rom, dessen Gründer wir allerdings wieder nicht kennen. Auf jeden Fall ist es wohl so, dass in den Synagogen, den jüdischen Synagogen, Jesus Christus verkündet wurde und dass Menschen zum Glauben gekommen sind. Das wiederum brachte Unruhe, erhebliche Unruhe, sodass der Kaiser Tiberius Claudius sich veranlasst sah, zunächst die Juden, dann auch später die Christen zu verfolgen. Wenn ihr diesen kurzen Predigttext seht, diese 5 Verse, dann finde ich dort 2 Auffälligkeiten. Das eine ist, wir wissen, dass es in Rom in vielen Stadtteilen große Armut gab. Wir wissen, dass es Tuberkulose gab, Menschen starben daran. Wir wissen, dass viele an Pocken gelitten haben und dass die Menschen der damaligen Zeit eine Lebenserwartung von 40 Jahren hatten, dass man zunehmend in einer Bedrohung und Verfolgung lebte. Und wenn wir den ersten Teil so zusammenfassen, dann schreibt Paulus im Prinzip, alles gut, alles gut, kein Problem, alles gut. Wenn du Frieden mit Gott hast, ist alles in Ordnung. Das ist die Zusammenfassung. Später schreibt er das auch im 2. Timotheusbrief. Da schreibt er was ganz Interessantes. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Nicht den Geist der Furcht, sondern Kraft und Liebe und Besonnenheit. Ich komme wieder zurück zu dem Predigttext. Ungeachtet der Umstände, die dort in Rom herrschen, finden wir die Tatsache, dass der Apostel Paulus in einer Wir- und Uns-Form schreibt. Und er weiß, dass dort in den Gemeinden auch Heiden sitzen, Unbeschnittene sind. Er schreibt in der Wir- und Uns-Form wissend, dass in der Gemeinde sich rechtlose Sklaven befinden und er sich selbst als römischer Bürger in einem ganz anderen Status befindet. Aber damit wird auch deutlich, dass im Glauben an Jesus Christus wir in einem Leib geboren werden und Glieder des Leibes sind, egal in was für einem Stand, egal aus was für einem Bildungsniveau oder auch egal aus was für einer finanziellen Möglichkeit. Bitte nun noch einmal die Gemeinde aufzustehen, wenn ich den Predigttext lese. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unserem Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Ruhm verkündige. Amen. Ihr dürft euch setzen. Die Überschrift heute: die Auswirkungen des Glaubens an Jesus Christus. Und der erste Punkt ist dann Friede mit Jahwe, Bedrängnis als Erprobung des Glaubens Hoffnung als Grundlage des Glaubens. Friede mit Gott. Ich habe geschrieben, Friede mit Jahwe. Jetzt muss ich sagen, das ist auch etwas sehr Persönliches von mir. Ich leide ein Stück weit im Alltag der Schule von der Novellierung, dass schlicht immer wieder Gott zitiert wird. Es mag sein, dass es mein eigenes Problem ist. Ich mache es jetzt aber mal allgemein. Es ist oft dieses Gedankenlose, was ich viertelstündlich höre, dass Schüler den Namen Gottes missbrauchen. Wenn ich sie dann frage, was für ein Gott der Götter meinst du denn gerade, dann wissen sie es nicht. Sie können nicht sagen, was sie gerade gesagt haben oder an was für einen Gott sie gedacht haben. Und wenige Minuten später höre ich dasselbe Wort aus demselben Mund. Wir finden aus der Geschichte kommen zahllose Götternamen. Denken wir an die ägyptischen Gottheiten, denken wir an die griechischen Gottheiten, denken wir an die römischen Gottheiten. Unsere Planetennamen, außer die Erde, sind alles Götternamen. Unsere Monatsnamen des Kalenders, außer September, Oktober, November, Dezember, das sind Zahlennamen, alles Götternamen. Schauen wir in die Wochentage, außer den deutschen Mittwoch, alles Götternamen. Und schauen wir in den Hinduismus, da finden wir über 3.306 Götter. Und da gibt es Menschen, die sagen, ich glaube an keinem Gott. Ganz klar, wenn wir hier in der Martini-Kirche an der Schlachte vom Gott sprechen, im Gottesdienst, dann sprechen wir vom Schöpfer Himmels und der Erden. Und an dem Gott, der sich selbst offenbart hat mit den Worten, ich werde sein, der ich sein werde. Dieser hebräischen Konsonanten JHWH, den wir mit Jahwe aussprechen. Ich habe zu Hause in meinem Regal ein Buch von Abraham Meister. Er schreibt da über die Namen des Ewigen und kommt auf 639 Namen, die Ableitungen von Jahwe haben. Aber er nimmt auch christologische Hoheitstitel, er beschreibt auch dort den Heiligen Geist, die uns in der deutschen Übersetzung schlicht verloren gehen. Und wenn Sie schon einmal einen Moslem beobachtet haben, dann hat er manchmal auch eine Gebetskette. In dieser Kette sind 99 Perlen für 99 Namen Allahs, wobei sie dann sagen, das ist nur symbolisch, er hat mehr, sie wissen nicht wie viele. Den Namen Jahwes finden wir im Alten Testament 6828 Mal in den Schriften, außer im Buch Prediger, Hohelied und Esther. Und aus Respekt und Verbot des Gebotes, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht, wurde oft in den Übersetzungen Herr Adonai eingesetzt. Aber dann lesen wir nicht nur die unterschiedlichen Namen, wir lesen dann auch von den unterschiedlichen Eigenschaften Jahwes. Etwa als Mose die neuen Gesetzestafeln empfängt, dann sagt er oder wird übersetzt, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Der da Tausende bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an den Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Der Name Gottes, Jahwes, ist geschützt und er hat ein Copyright drauf. Und Gott ist nicht nur Jahwe als der bekannt Schöpfer Himmels und der Erden, sondern er ist auch ein eifersüchtiger Gott. Es heißt eindeutig, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das heißt, dann gibt es ja doch andere Götter. Die sind stumpf, können nichts tun, aber sie werden verehrt. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern, die mich hassen. Jahwe ist nicht irgendein Gott. Er ist der Schöpfergott. Und der gibt sich Mose zu erkennen als der ewig Seiende am Dornbusch. Er nennt nicht wirklich seinen Namen, wie wir das in der Mythologie oder von anderen Gottheiten kennen. Er ist der, der er ist. Und ich mache jetzt bewusst einen Sprung ins Neue Testament, um gleich wieder hier zu landen. Diese Wesensgleichheit mit Gott setzt Jesus im Neuen Testament fort, wenn er sagt, Ego eimi, ich bin. Jesus will keinen Vergleich anstellen, dass er sagt, ich bin wie. Kein Vergleich. Ich bin und meint, ich, kein anderer. Das macht den Unterschied. Und damit ist Jesus auch unvergleichlich. Diese bekannten Ich-Bin-Worte, die wir im Johannesevangelium finden, sind ja nur symbolisch. Aber in einer Bildersprache. Brot, Licht, Tür, Hirte, Auferstehung, Weinstock. Aber dann spricht er auch von den Dingen, die nicht bildlich sind. Zum Beispiel Wahrheit. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Aber Jesus sagt auch, ehe Abraham war, bin ich. Oder zu der Samariterin gibt er sich erkennen und sagt, ich bin es. Und gibt sich als der Messias zu erkennen. Er ist der von Jahwe gesandte Friedenskönig nach Jesaja 7, der seinen Auftrag hatte, hier die Friedensmission zu beginnen und von dem der Apostel Paulus schreibt, er ist unser Friede. Im Römerbrief komme ich jetzt wieder zurück zu dem Predigttext. Da finden wir das Wort, denn wir nun gerecht geworden sind, durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Mir ist es ganz wichtig, dass wir wissen, mit wem wir hier Frieden haben. Das ist nicht irgendein Gott. Das ist der Lebendige, der jetzt hier durch seinen Heiligen Geist unter uns ist, der in unseren Herzen und Gehirn wirkt, der sich offenbart hat, der uns segnen möchte. Ich weiß nicht, ob wir das richtig verstanden haben, ob wir sagen können, jo, ich habe Frieden. Es ist schön, wenn man über einen gewissen Ding Frieden haben kann. Wenn man sich vorher geärgert hat, aber dann sagen kann, ich habe Frieden drüber. Wenn das so ist, schön. Und wenn es nicht so ist, ist es umso wichtiger, dass wir hier hinhören, mit wem wir Frieden haben müssen. Ich denke, dass keiner von uns gerne Streit hat. Und schon gar nicht mit seinem Vorgesetzten. Eine ganz schlechte Karte. Selbst wenn er recht hat, ist das nicht gut. Mit dem Schöpfer Himmels und der Erden im Streit zu leben, das ist der Hammer. Vielleicht weißt du noch gar nichts von dem Frieden, den Gott anbieten möchte. Ich erzähle euch eine wahre Geschichte. Der Krieg der Japaner mit den Alliierten endete am 15. August 1945 durch die bedingungslose Kapitulation Japans. Aber auf kleinen, diversen Inseln im Pazifik hielten noch tausende Soldaten aus. japanische Soldaten. Und in den folgenden Jahren wurden immer wieder versucht, diese Holdout, etwa durch Abrufen von Flugblättern dazu bewegen, zu sagen, hey, der Krieg ist zu Ende. Aber die Jungs, die das dann aufgesammelt hatten, dachten sich, das ist eine Propagandaaktion. Und der bekannteste Holdout und gleichzeitig der vorletzte, der seinen Widerstand aufgab, war Ondaro Hiro. Der hielt bis zum März 1974 aus. Er war auf der philippinischen Insel Lubang versteckt und gab erst auf, als sein zu glücklicher Zeit noch lebender Vorgesetzter ihn persönlich sagte, Junge, wir haben Frieden. Hiro trug dabei immer noch sorgfältig seine geflickte Kriegsuniform und war in Besitz von Waffen und Munition. Und er hat sein Leben nicht als Emirat, als Wüstenbewohner bestritten, sondern er hat in dieser Zeit ungefähr noch 30 Menschen getötet und immer wieder die Kornfelder der Bauern angebrannt. Der Krieg war längst vorbei. 29 Jahre später hat er es gewusst. Und vielleicht ist hier jemand, der es hört, der nicht weiß, dass Jesus geboren wurde, um Frieden zu bringen. Das ist die Weihnachtsbotschaft, die allem Volk widerfahren soll. Nach seiner Aufgabe wurde er von dem philippinischen Präsidenten Marcos begnadigt und ging als Volksheld zurück nach Japan. Und halbes Jahr nach Hiro gab es dann den letzten Holdout, Nakamura Teru, ein Taiwanese, der japanischen Armee gedient hat. Sie haben es nicht gewusst. Hast du Frieden? Hast du das Friedensangebot Gottes gehört und verstanden? Jesus ist diese personifizierte Friedenserklärung. Und Jesus ist die Versöhnung mit Gott. Hast du Frieden mit Yahweh? Das musst du unbedingt klären. Dieser innerliche Friede des Menschen wird aber jetzt von äußeren Nebenwirkungen begleitet. Wir haben das ja heute hier auch erleben dürfen an der Kirche, dass da Menschen waren, die diesen Frieden nicht so zum Ausdruck bringen konnten. Und wir kennen das alle, dass wenn wir ein Medikament nehmen, dass es Nebenwirkungen hat. Ich habe heute einmal Luterol mitgebracht. Das hat sich seit 500 Jahren bewährt. Und es enthält eine Vierfachformel, die ich gerne vorlesen möchte. Wir haben ja Ärzte unter uns, die als Gemeindeglieder, die können euch das ja dann auch verordnen und im Buchladen abholen. Ich lese einmal hier diese Packungsbeilage von Luterol. Ich lese nur auszugsweise. Art und Dauer. Zur Stärkung des Glaubens und zur Steigerung des Wohlbefindens in Luterol einmal täglich angewendet werden. Eine Gefahr der Überdosierung besteht in Zeiten nicht. Wechselwirkung. Die Wirkung von Luterol kann sich durch Einnahme von Melanchthon bzw. Calvin verstärken. Risiken und Nebenwirkungen. Im Laborversuch wurde bei 99 von 100 Probanden plötzlich Ausbrüche von Heiterkeit, lächelnder Erkenntnis und wohlwollender Zustimmung beobachtet. Diese Symptome sind normal und erwünschenswert. Bitte beachten Sie, bei zu viel Verschwendungssucht und Eitelkeit kann es zu starken Erstverschlimmerungssymptomen kommen. Diese klingen bei konsequenter Einwendung von Luterol nach einiger Zeit von selbst ab. Und dann, das Beste hier finde ich auf dem Zettel der Packungsbeilage, Haltbarkeit. Luterol ist haltbar bis an das Ende der Welt. Das ist mal ein Medikament. Ne? Brauchen wir also nicht gucken, wie lange noch haltbar, sondern bis zum Ende der Welt. Und wisst ihr, es gibt das schon bei uns. Martini Forte, Das ist im Gemeindebrief in der Mitte. Wort Gottes. Wort Gottes, immer wieder. Das ist hier Teil 5. Das unverfälschliche Wort Gottes hat Nebenwirkungen. Also, Lutherol, haben wir festgestellt, ist ein Breitbandtheologikum für Geist und Seele, weil es ausschließlich Wort Gottes enthält. Wenn ihr es einmal sehen wolltet, das ist einfach zusammengefasst Wort Gottes. Pure Bibelverse, einmalig. Reminiziere. Wir erinnern uns doch einmal ganz kurz an die Gemeinde in Rom. Sie waren in Bedrängnis, und jetzt komme ich zu meinem Punkt, Bedrängnis als Erprobung des Glaubens. Da heißt es in Vers 3, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Das erste Rühmen in unserem Predigttext bezieht sich auf die Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Aber das zweite Rühmen gilt hier den Bedrängnissen, den Nebenwirkungen, wenn wir dem Wort Gottes vertrauen. Bedrängnis, Geduld, Bewährung, Hoffnung. Altluther übersetzt Bedrängnisse noch mit Trübsal. Mir gefällt das Wort Trübsal besser, weil ich es einfach bildlich erklären kann. Zum Beispiel, wenn das Auge trüb wird oder wenn der Fluss trübe ist, weil das Wasser den Schmutz aufdreht und die Feuerwehr nur durch Tasten vorankommt. Sie können nicht sehen, es ist trübe. Wir kommen tastend voran. Aber wie bitte kann man sich dieser Trübsal rühmen? Nein, ich kann dieses Geheimnis, dieses Mysterium nicht erklären. Aber wenn ich Friede mit Jahweh habe, durch Jesus Christus, dann habe ich eine Kraftquelle, die den menschlich erklärlichen Verstand übersteigt. Seht, im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus später, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Und dann antwortet er, Apostel Paulus, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, eine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die ausgegossen ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Ich war heute Morgen ein bisschen früher hier und verbrachte einige Minuten in dem Raum, Sakristei, weiß ich nicht, Buchladen, weiß ich auch nicht. Ja, und wie das immer so ist, dann schaue ich mir auch Bücher an und habe gleich festgestellt, da brauche ich noch zwei, habe aber jetzt das Portemonnaie nicht so da gerade dabei gehabt. Und dann ist mein Blick aufgefallen, dass da noch Kalender von 2020 liegen, die das zum Inhalt haben von der Martini-Gemeinde. Hey, die müssen heute raus. Das geht so nicht. Da steht Wort Gottes drauf, das müsst ihr gleich mitnehmen. Ich habe viel nachgezählt, es waren noch 14. Also ich gehe gleich noch mal rein, mal schauen, wie das wird. Da steht genau das drauf, dieser Bibelvers, Römer 8. Ich bin gewiss, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Ich weiß, dass einige Umstände hart sind und ich habe auch nicht nur Gebetserhöhungen. Aber das eine habe ich verstanden, wenn ich Frieden habe, Frieden darüber haben darf, dann habe ich eine Kraft, die nicht meinem Körper entspricht. Entspringt. Woher kam es, dass die Jungs Paulus und Silas im Gefängnis singen? Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie, Paulus und Silas, ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Und als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas
und lobten Gott.
Die hatten Frieden. Die hatten Schmerzen, gar keine Frage. Aber die hatten Frieden. Die haben es verstanden, was mir noch fehlt. Ich kann es nicht erklären, aber das ist der Auftrag, den wir heute haben, dass wir für die verfolgte Gemeinde beten. Für Männer, Frauen, Kinder, die in dieser Situation sind, die vielleicht selber nicht beten können vor Schmerzen oder weil sie schwach geworden sind. Die Fürbitte ist so wichtig, dass wir andere unterstützen, wo sie selber nicht kommen. Wer Geduld aufbringt, der hält seine Zukunft offen. Wer Geduld aufbringt, der bewahrt sich vor zu schnellen und falschen Rückschlüssen und Entscheidungen. Wer Geduld aufbringt, der bewährt sich. Und aus der juristischen Sprache kennen wir das Urteil auf Bewährung. Jetzt sage ich das mal wieder so plakativ. Der Heilige Geist ist unser Bewährungshelfer. Und den dürfen wir nicht betrügen. Letzter Punkt. Hoffnung als Grundhaltung des Glaubens. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ein Missionar arbeitet schon lange in den Südseeinseln Papua-Neuguineas und ist dabei, die Bibel zu übersetzen. Aber er findet nicht das richtige Wort für Hoffnung. Er sucht lange nach dem Begriff. Eines Tages stirbt sein neugeborener Sohn und er muss das Kind zu Grabe tragen. Und ein Junge aus Papua-Neuguinea, der zusah, wie der Vater, der Missionar, seinen Sohn begrub, sagte anschließend: Ich sehe dich gar nicht weinen. Darauf der Vater: Warum denn? Wir werden uns wiedersehen. Unser Kind ist bei Gott. Der Junge sagt dann so für sich: Ja, ich hörte es. Ihr Christen schaut über den Horizont hinaus. Über den Horizont hinausschauen. Und dann wusste der Missionar, wie er das Wort Hoffnung übersetzen soll. Hoffnung kann durch den Horizont sehen. Hoffnung setzt nicht auf das Sichtbare und Erfassbare. Der Apostel Paulus erklärt in dem Brief an die Thessaloniker den Vorgang der Auferstehung der Toten. Und dann schreibt er: Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Hoffnungslosigkeit macht blind für Lösungen, selbst wenn sie da sind und existieren. Ganz schlimm, ganz, ganz schlimm, wenn da kein Funkchen Hoffnung mehr ist. Hoffnung lässt nicht zuschanden werden. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben hat. Hoffnung beinhaltet eine Perspektive, eine Kraft, weil für uns mit dem Tod nicht alles aus ist. Weil für uns der Sieg Jesu über den Tod Leben bedeutet. Hoffnung kommt aus dem Mittelhochdeutschen hoppen, hüpfen. Eigentlich müsst ihr euch jetzt hier vorstellen, ich hüpfe jetzt hier rum und zappel ein bisschen rum, wie so kleine Kinder vor der Tür zu Weihnachten. Das ist eigentlich das, was hier kommt. Eine Erwartungshaltung, das ist Hoffnung. Da kommt noch was. Das ist nicht alles. Da kommt noch was, das ist Hoffnung. Also Hoffnung ist diese zuversichtliche innerliche Ausrichtung der Haltung. Die Situation in Rom war damals nicht rosig. Die Christen waren aber gemutigt, durchzuhalten. Das konnten sie, weil sie Frieden mit Jahwe hatten. Möge es damals die Tuberkulose oder die Pocken gewesen sein, die beunruhigten. Möge es heute der Coronavirus Covid-19 sein, der uns beunruhigt. Mögen es die Börsendaten sein der Wirtschaft infolge von Covid-19. Gehüllt in den Frieden Jahwes kommen wir in eine Perspektive, in der wir sagen können und müssen, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Auswirkungen des Glaubens an Jesus Christus, Friede mit Jahwe, Bedrängnis als Erprobung des Glaubens, Hoffnung als Grundhaltung des Glaubens. Ich lese das noch einmal. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Jahwe, unserem Herrn Jesus Christus. Und entgegen meiner sonstigen Gewohnheiten schließe ich heute mit dem Kanzelsegen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.